Liebe Studierende, guten Tag, herzlich willkommen zur Vorlesung Abschnitt 8 Frameworks in der Vorlesung Software Engineering 2. Das Programm für heute sieht folgendermaßen aus: Am Anfang eine Einführung, dann schauen wir uns den Begriff an, also Definition und welche Arten von Frameworks gibt es. Wir möchten besprechen die Evolution von Frameworks, also die Entwicklung. Dann Inversion of Control oder Umkehrung der Kontrolle. Wir schauen uns eine Fallstudie an zur diskreten Simulation, eben vom Whitebox-Framework zu Blackbox-Komponenten oder eventuell ganz zum Blackbox-Framework und wie man es weiter flexibilisieren kann. Üben von Frameworks dann auch nochmal Entwurfsregeln und eine kleine Zusammenfassung am Ende sind geplant. Zunächst der Begriff. Ein Framework ist eine Sammlung individueller Komponenten und die müssen interagieren können, also müssen ein Kooperationsverhalten zur Lösung einer Aufgabe haben. Ja, zweiter Definitionsversuch hier. Eine unvollständige Softwarearchitektur, die an spezielle Anforderungen angepasst werden kann. Weiterer Definitionsversuch: Eine integrierte Menge von Software-Artefakten, wie zum Beispiel Klassen, Objekte, Komponenten, die zusammenarbeiten, um eine wiederverwendbare Architektur für eine Familie von verwandten Anwendungen bereitzustellen. Oder: A framework is a set of classes that embodies an abstract design for solutions to a family of related problems and supports reuses at a larger granularity than classes. Ja, das geht alles so alles in eine ähnliche Richtung, können wir hier festhalten. Ich habe die verschiedenen Quellen jeweils angegeben. Ja, Framework ist aber auch ein Modebegriff geworden in den letzten 10, 20 Jahren und manchmal wird es missbräuchlich verwendet für einfache Klassenbibliotheken. Und die haben ja, sind nicht so weitreichend. Das schauen wir uns gleich an. Die definierte favorisierte Definition nochmal eingerahmt hier, die für uns gelten soll. Abgrenzung und Arten. Ja, also was fehlt bei einer einfachen Klassenbibliothek? Fehlt die Architektur. So, es kommt, also die Architektur eines Systems wird vorgegeben, die Interaktionen zwischen den Komponenten sind vorgezeichnet. Und das ist insbesondere der Kontrollfluss. Anwendung und die Schnittstellen der Klassen. Jetzt die Arten von Frameworks, also erste Art Whitebox-Framework. Ich nutze hier ein wichtiges objektorientiertes Feature, das ist die Bildung von Unterklassen, also die Vererbung. So. Hier noch als Anmerkung, das entspricht ungefähr dem Konzept globaler Variablen. Ja, das ist also nicht besonders flexibel, kann man hier schon mal festhalten. Im Gegensatz dazu, das Komplementäre, ist ein Blackbox-Framework. Hier kann ich das zur Laufzeit anpassen und muss mich nicht schon vor der Kompilierung festlegen. Und ich kann verschieden instanzieren und das Ganze ist komponentenbasiert. Entspricht einem Nachrichtenaustausch zwischen den Komponenten. Und naja, also es findet Kommunikation statt und dafür muss ein Protokoll vorgegeben werden. So, fangen wir mal ein bisschen genauer an dem Whitebox-Framework. Der Programmierer muss die Implementierung zu einem gewissen Grade kennen, muss also reinschauen können. Hier ist mal so eine Vererbungshierarchie aufgezeichnet. Wie es aussehen könnte. Das Graue ist eine abstrakte Einschubmethode in der Klasse A. Und von dieser Klasse A kann jetzt die Klasse A1 erben. Und dann wird auch diese ausimplementiert durch eine konkrete Methode. Ja. Oder bei der Klasse B geht man hier auf B1 und B2, also da sind dann zwei Varianten angegeben, das kann man auch machen. So beim Blackbox-Framework dagegen ist hier also diese Vertratung innen vorgegeben. Es existiert eine Anzahl fertiger Komponenten und die Änderung basiert dann durch eine angepasste Komposition der Komponenten und also nicht durch Programmierung. Das etwa so aussehen. Weil die natürlich schnittstellenkompatibel sind, kann ich die einsetzen. Evolution von Frameworks. Was kann man da beobachten? Die reinen Formen, die wir uns jetzt gerade angeschaut haben, sind die beiden Extreme. Die treten in der Praxis relativ selten auf. Meistens haben wir es mit Mischformen zu tun. Die Evolution jetzt, da kann man beobachten, dass es meistens mit einem Whitebox-Framework losgeht und es sich immer mehr in Richtung Blackbox-Framework entwickelt. Dieser Entwicklungsstand, den kann man dann auch als Reifegrad bezeichnen, also der Anteil am Framework, wie viele Blackbox-Eigenschaften da sind. Und manchmal hört aber die Entwicklung auch unterwegs auf, dass es also nicht vollständig bis zum Blackbox-Framework geht. Ja, der Ausgangspunkt ist häufig die Klassenhierarchie und dann mache ich hier als Refactoring ein Extract Superclass Refactoring, also ich extrahiere eine Oberklasse. Das kann ja so aussehen, mal hier an dem Beispiel, es ist bekannt. Also Abteilung und Angestellter, die haben beide jährliche Kosten und einen Namen. Und die jährlichen Kosten werden aber bei Angestellten und bei Abteilungen auf verschiedene Art und Weisen berechnet. Es gibt verschiedene Berechnungsvorschriften. Ich kann aber zumindest, die Signatur ist ja gleich der Methode, der Getter des Getters oder der Typ von Kost müsste ja auch gleich sein. Deswegen kann ich das als abstrakte Methode in die abstrakte Oberklasse ziehen. Also beim Namen kann ich sogar die Methode ganz hoch in die Oberklasse ziehen als konkrete Methode, weil die gleich sein wird. Okay. Weitere Begriffe hier, die von Relevanz sind die Hotspots und die Frozen Spots. So, der Hotspot ist der variable oder flexible Anteil, der Frozen Spot ist der Standardanteil, der sich also nicht mehr verändern kann. Die Metapher geht also über die Physik, Thermodynamik hier, über die Temperatur. Im Hotspot bei einer hohen Temperatur bewegen sich die Teilchen schneller, also dort ist noch viel Veränderung. Gegen beim Frozen Spot, wenn es sehr kalt ist, bewegen sich die Teile nur noch sehr langsam oder gar nicht. Das ist der Standardanteil. So, jetzt könnte man sagen, ja, Flexibilität ist per se etwas Gutes. Das stimmt aber nicht ganz. Man muss da aufpassen. Und die Königsdisziplin ist jetzt hier, den angemessenen Grad an Flexibilität zu finden. Die Evolution hier, die Entwicklung verläuft so, dass schrittweise Hotspots in Frozen Spots überführt werden. Und um das machen zu können, muss ich erstmal geeignete Hotspots identifizieren. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt beim Entwurf von Frameworks. Ja, schauen wir uns mal ein weiteres an. Inversion of Control, besonders jetzt für die Medieninformatik, müsste es relevant und interessant sein. Kennen die meisten schon, denke ich mal. Also grafische Benutzerschnittstelle, die GUI, hat typischerweise eine Ereignisschleife drin mit einer Menge Callbacks und dann gibt es anwendungsspezifische Klassen. Also linke Maustaste, rechte Maustaste, Doppelklick, Mausbewegung und so weiter. Also können Funktionalitäten der entsprechenden Anwendung rangehängt werden. Ähnlich wie bei der GUI kann das für die Datenbank oder für die Plattform basieren, auch mit eigenen Ereignisschleifen dann, wie Sie in dieser Abbildung sehen können. So, wenn ich die konkreten Klassen nicht fest im Programmcode registriere, sondern von außen durch Konfiguration, dann heißt das Ganze Dependency Injection. Und wir schauen uns dazu jetzt auch noch eine Fallstudie an, das ist die diskrete Simulation. So, das ist also ein Framework, was schon relativ alt ist. Und zwei Anwendungsfälle, die mit einer diskreten Simulation abgedeckt werden können, ist die Simulation einer Kasse in einem Supermarkt. Also hier müssen hier Kunden warten, bis sie drankommen. Und wenn es wirklich nur eine Kasse gibt, haben sie auch nur eine Möglichkeit, sich anzustellen. Und sie möchten aus Kundensicht möchten sie die Wartezeit für ihre persönliche Wartezeit minimieren aus Sicht des Supermarkts. Möchten Sie vielleicht ich denke mal, möchten Sie kundenfreundlich sein und auch die Wartezeit minimieren. Ja. Zugleich, na gut, wenn Sie nur eine Kasse haben, müssen Sie sowieso im Prinzip ständig besetzen die Kasse. Wenn Sie mehrere Kassen haben, haben Sie noch andere Zielgrößen, aber das führt dann zu weit. Also das ist hier noch nicht abgedeckt. So, zweite Sache, Simulation eines Parkhauses. Hier haben Sie auch möglicherweise Wartezeiten. Das kann man, also die Analogie müsste schon sichtbar sein. So, was sind die zentralen Elemente oder Artefakte, was man dann auch als Klassen sicherlich modellieren kann? Ereignisse mit Zeitstempeln. So, was ist das wichtige Ereignis jetzt bei der Supermarktkasse? Das Eintreffen eines Kunden. Im Parkhaus, ich denke mal, ist es das Ankommen eines Autos, das parken möchte. So, die Zeitstempel der Ereignisse werden durch einen Zufallsgenerator erzeugt. Und dann läuft die Simulation und es finden statistische Auswertungen statt und die kann man sich schon anschauen. So, in diesem Framework, diskrete Simulation, gibt es eine zentrale Klasse, das ist die Actor-Klasse. Und ein wichtiger Schritt in der Modellierung ist jetzt, das als ein kausales Paar als Ereignis, aus Ereignis und Aktion zu sehen. So, das ist hier also zunächst mal eine abstrakte Klasse. Die hat den Zeitpunkt des Ereignisses in dem Attribut Time abgelegt, was ein Long-Wert ist, damit ich dann einen großen Zeitraum abdecken kann. Und es ist eine diskrete Simulation, deswegen gehe ich hier, inkrementiere immer die Zeiteinheit um 1. Dann die abstrakte Methode commit, kapselt die Funktionalität eines Akteurs. Und vorher haben wir ja noch den Konstruktor, Actor, und an den Konstruktor muss ich natürlich diese Zeit übergeben. Das Attribut muss gesetzt werden. Wenn die Eintrittszeit erreicht wird, ruft die Simulation diese Commit-Methode auf. Sobald die Eintrittszeit erreicht ist, genau dann, wenn die Eintrittszeit erreicht ist. So, neben der Actor-Klasse, die hatten wir gerade schon besprochen, gibt es jetzt nur eine Simulation-Klasse. Und zu dieser Simulation-Klasse können beliebig viele, also deswegen diese 1 zu Stern-Relation, Actor-Objekte gehören oder Instanzen gehören und die sind, wie Sie hier in den geschweiften Klammern sehen, sind geordnet, ordert. Das Simulate, die Simulate-Methode iteriert über die Vektorobjekte. Dann wird der aktuelle Zeitpunkt auf den Zeitpunkt des aktuellen Actors eingestellt und die Commit-Methode des Actors wird aufgerufen. Die Simulation endet, das ist die Abbruchbedingung, sobald Duration erreicht ist. Ja, das ist der Parameter, ein einziger Parameter bei der Simulate-Methode, Ja, und der Kunstgriff ist also, dass ich nicht über Millionen oder Milliarden Zeitschritte einfach durchlaufe. Das würde auch gehen, aber es wäre nicht sehr effizient, würde zu lange dauern. In den meisten Fällen würde es ja relativ dünn besetzt sein, die Ereignisse, also in dem ganzen Simulationszeitintervall, sodass ich an viel zu vielen Zeitpunkten nichts passiert. Und deswegen ist es schlauer, nur die relevanten, die spannenden Zeitpunkte zu betrachten, wo wirklich etwas passiert, wo ein Actor reinkommt sozusagen. Dann dieses Schedule, die Schedule-Methode. Hier wird der entsprechende Actor entsprechend des Eintrittszeitpunktes, das ist das Sortierkriterium, dann in eine Prioritätswarteschlange oder Sorted Queue eingefügt. Reset leert die Prioritätswarteschlange und setzt die Simulationszeit zurück, wie der Name schon sagt. Also Reset ist auch keine überraschende Funktionalität, das Übliche. Jetzt konkret mal als Quelltext oder zumindest als Pseudocode die Simulate-Methode mit Long Duration als Parameter. Ja, die Endezeit ist dann die aktuelle Zeit plus diese Dauer. Und jetzt eine Do-While-Schleife, solange die Zeit klein und gleich End of Simulation ist. Und solange es noch Akteure in der Warteschlange gibt, also wenn die nicht leer ist, dann nehme ich den Akteur mit der höchsten Priorität raus, das ist der, der als nächstes dran ist, setze die Zeit auf seine Ereigniszeit und führe dann die entsprechende Commit-Methode aus. Ansonsten, wenn die Warteschlange leer ist, dann muss ich auch nicht bis ans Ende der Zeit warten, dann kann ich sofort auf dem Endzeit plus 1 gehen, die hier oben berechnet wurde. Und das entspricht einem Break, denke ich mal, dass die Schleife abgebrochen wird. So ist eine generische Simulationsschleife. Ja, und man braucht hier also nicht neu zu kompilieren, das ist dieser Kniff, dass man mit jeder beliebigen Unterklasse von Actor interagieren kann. Also dass diese Generizität, das ist gut eben und dass ich hier wirklich ein Framework angeben kann. So, Warteschlangenklassen. Das ist Queue. Wir haben, wir brauchen den Anfang, dieses First, dann als abstrakte Methode das in die Warteschlange einreihen. Da muss A-Actor übergeben werden, deswegen ist die abstrakt. Das Prüfen, ob die leer ist, kann schon als konkrete Methode in der Oberklasse genommen werden, in der abstrakten Oberklasse Queue und das Rausnehmen aus der Warteschlange genauso. Jetzt kann man eine FIFO, eine LIFO oder eine Sorted Queue. Eine FIFO Queue wäre also First In, First Out, LIFO Last In, First Out. Für eine LIFO-Datenstruktur ist es eines der bekanntesten Beispiele eine Stack-Struktur und Sorted Queue wäre unsere hier verwendete Prioritätswarteschlange. Da hat man also auch viele Möglichkeiten. Die Methode Schedule, jetzt wie sieht die aus? Wir übergeben den Akteur und den Zeitpunkt, setzen einfach die Zeit auf diese übergebene Zeit und reihen den übergebenen Akteur in die Warteschlange ein. Das ist also nur zwei Zeilen Code, diese Methode. Ja. Und hier ist die Klasse Simulation, die abstrakte Simulation auf Basis des Protokolls der Klasse Actor realisiert. So, wenn wir uns das so anschauen, dann können wir das zuordnen. Das ist also dann ein Whitebox-Framework im frühen Stadium der Entwicklung. So, Simulation einer Kasse in einem Supermarkt-Framework. Wie sieht das dann aus? Wir haben Kunden, das sind die Customer, einen Kundengeneral, das wäre ein Customer Generator. Dann eine Kasse ist die Simple Service Station. Und hier wollen wir jetzt mal ein Stück dieser Evolution gehen, also die Entwicklung vom Whitebox zum Blackbox Framework anhand dieses Beispiels ein bisschen studieren. Und zumindest eine Bewegung in diese Richtung. Wie könnte das aussehen? Hier Customer App von der abstrakten Klasse Actor. Sieht also im Moment so aus. Ist ja alles kommentiert, können Sie sich anschauen. Ist der Pseudocode. Jetzt genau die Implementierung würde so aussehen. Und hier auch nochmal das Sequenzdiagramm angegeben. Kunde betritt das System, Kunde wartet auf einen Bediener, dann wird es aktiviert, er wird bedient, dann die Commit-Methode wird ausgeführt und am Ende verlässt er das System. Ja, wir haben jetzt eine Mischung im nächsten Entwicklungsstadium aus Whitebox- und Blackbox-Komponenten. Customer und Customer Generator arbeiten Erben von Actor. Actor ist die abstrakte Klasse. Und so, dass man jetzt also sieht, dass ein Teil Whitebox, ein Teil Blackbox-Komponenten jetzt sind. In den Blackbox-Komponenten noch als Auffälligkeit, also wenn man das sieht, gibt es keine abstrakten Klassen mehr. Hier hat man sich also schon festgelegt. So, das Ganze möchten wir jetzt komponieren. Wie geht das? Das könnte man so machen mit dieser Methode Simulate. Das ist also die neue Version dieser Simulate-Methode. Und hier habe ich mich ein Stück weit Richtung Blackbox Framework entwickelt, also einen höheren Reifegrad erreicht. Entwurfsüberlegung hier jetzt. Es ist so sehr einfach zu nutzen, aber es ist noch nicht flexibel genug. Das eine hatte ich vorhin schon erwähnt. Also wir wollen auch vielleicht eine Bedienstation mit mehreren Bedienern haben, also mehrere Kassen im Supermarkt. Oder auch mal den Ausfall eines Bedieners, also ein Kassierer oder eine Kassiererin, die haben vielleicht auch mal eine Pause. Wie geht man dann damit um? Oder es gibt eine technische Blockade einer Kasse und so weiter. Ja. So, wie kann ich jetzt das Framework flexibler gestalten mit Schablonen- und Einschubmethoden? Ja, im Moment sind die beiden Klassen Customer Generator und Customer sehr eng miteinander verbunden. Das ist also nicht so gut, es müsste entkoppelt werden. Dann muss ich durch Komposition noch ein bisschen mehr Flexibilität reinbekommen und muss man die Skalierbarkeit von Einschubmethoden anschauen. Ja, wo platzieren wir jetzt Einschubmethoden? Das sieht man hier. Das ist dieser Notification Hook. Methode. Solange das nicht leer ist, die Warteschlange, dann wird dieses Notification Hook aufgerufen. Und die Simulate-Methode ist also dann in der Rolle einer Schablonenmethode zu finden und die Notification Hook ist so eine Einschubmethode. Diese Einschubmethode Notification Hook ist zunächst leer, kann aber dann vom Wiederverwendeter der Klasse überschrieben werden. Wie kann ich das jetzt entkoppeln? Hier mal oben der Originalentwurf, unten jetzt der verbesserte Entwurf oder der Entwurfsvorschlag zumindest. Ich gehe hier auf eine Methode MakeActor. Und die MakeActor wird dann darauf angepasst, dass es für die konkrete Anwendung passend ist. Was ja dann konsistent ist zur Definition der Unterklasse dann. Flexibilität durch Komposition, die zweite Sache, die wir angehen wollten. Die Schablonen und die zugehörige Einschubmethode liefern einen einfach zu nutzenden Erweiterungspunkt. Und das Dumme ist aber, die befinden sich in einer derselben Klasse. Das bedeutet, zur Laufzeit können Sie das nicht verändern. Das wollen wir aber gerne, diese Flexibilität erreichen. So, die Einschubmethoden erlauben flexible Anpassungen zur Laufzeit, wenn Ihre Klasse mit der Klasse abstrakt gekoppelt ist. Mit der Klasse abstrakt gekoppelt ist, die zur Einschubmethode gehörende Schablonenmethode enthält. Ja, die abstrakte Methode NQ wurde in den Unterklassen überschrieben. Damit können also verschiedene Warteschlangen realisiert werden. Und die Auswahl wird mit einem QPolicyObject realisiert übertragen. Das kann also dann so aussehen. Das haben wir vorhin schon mal gehabt. FIFO, LIFO, SORTED. Und das sind also drei verschiedene Methoden, die zur selben abstrakten Methode NQActor gehören. Drei verschiedene Implementierungen dieser Methode. Und die Policy brauche ich hier dann SetQPolicy. Das kann man dann darüber einstellen. Okay. Jetzt möchte ich vielleicht auch mal die Strategie zur Laufzeit umschalten, was mir ja noch eine höhere Flexibilität dann darstellen würde. Und hier muss aber explizit für Konsistenz gesorgt werden. Und ein Beispiel, wenn man es gerne von FIFO-Queue auf Sorted-Queue umschalten möchte, dann müssen die Objekte entsprechend ihrer Zeitattribute neu geordnet werden und die ursprüngliche Ordnung muss gespeichert werden, um sie gegebenenfalls wiederherstellen zu können. Die einfachste Art der Konsistenzerhaltung, was garantiert funktioniert, ist, vorher die Warteschlange vollständig zu leeren, das heißt, sie vollständig abzuarbeiten oder sie zu verwerfen und erst dann umzuschalten. Ansonsten haben Sie hier wirklich Probleme. Und ja, da muss man also aufpassen, man kann also nicht einfach blind hier umschalten. Jetzt noch was zur Skalierbarkeit von Einschubmethoden. Die beiden Begriffe Schablone und Einschubmethode sind relative Begriffe, sie sind nicht absolut. Insofern sind das Rollen. Und jetzt schauen wir uns mal das an hier, das ist nämlich mehrstufig und damit kann eine Methode in mehreren Rollen auftreten. So, für die Commit-Methode in der Rolle als Schablonenmethode tritt die MakeActor als Einschubmethode auf und für die Simulate-Schablonenmethode tritt die Commit-Methode als Einschubmethode auf. Also, wir sehen, die Commit-Methode tritt in zwei verschiedenen Rollen auf, einmal als Schablon, einmal als Einschubmethode. So, das kann kann ein mehrstufiger, hierarchischer Prozess sein. So eine Kette kann da gebildet werden. Und im Idealfall muss der Programmierer nur die elementarste Einschubmethode überschreiben, um das Verhalten der alles umfassenden Schablonenmethode zu beeinflussen. Im Beispiel wäre das, dass man nur das MakeActor überschreiben muss und das andere wird automatisch dann gelöst. Es gibt auch noch Entwurfsmuster dann für die Kombination von Einschubmethoden. Und da wollen wir mal mit H die Hook-Klasse bezeichnen, die eine Einschubmethode enthält, mit T eine Template-Klasse, die eine Schablonenmethode enthält. Dann haben wir mit TH das Vereinigungsmuster, Schablonen und Einschubmethode in derselben Klasse. Und mit T-H Das Trennungsmuster ist eine abstrakte Koppelung voneinander getrennter Klassen. Und das ist das flexiblere, dieses Trennungsmuster, das empfohlene. Aber das Verhalten von T-Objekten kann durch das Einsetzen unterschiedlicher H-Objekte geändert werden. Ein T-Objekt verweist auf ein H-Objekt, somit ist das Senden von Nachrichten notwendig. Damit sind wir erstmal mit dem Fallbeispiel durch. Implementierung und Nutzung von Frameworks. Ja, wir haben also miteinander interagierende Klassen und es sind sowohl konkrete als auch abstrakte Klassen. Die sind können in einer objektorientierten Standardprogrammiersprache wie im Java, C# oder C++ geschrieben sein. Aber auch in dynamisch typisierten Sprachen ist es durchaus möglich, Frameworks zu haben und auch üblich. Als Beispiele seien hier mal Ruby und Python genannt. Ein Framework kann andere Frameworks mit einbeziehen. So. Und naja, nicht die ganze Anwendung muss das Framework nutzen. Es kann auch sein, dass nur ein Teil der Anwendung das Framework nutzt. Typen von Frameworks. So, es gibt Frameworks für Web-Anwendungen. Hier geht es in Richtung dynamische Seiten, Sicherheit, Datenbankintegration, Session Management oder auch die Nutzerinteraktion über Ajax oder HTML5. Dann gibt es Systeminfrastruktur-Frameworks zur Kommunikation für Nutzerschnittstellen, für den Compiler oder auch zum Testen. Beim Testen haben wir es einmal JUnit genannt. Mittelware-Interaktion-Integrationsframeworks für standardisierten, komponentenbasierten Kommunikation und Datenaustausch. .NET oder Enterprise Java Beans als Beispiele genannt. Oder auch für Geschäftsanwendungen. Die sind dann für eine spezielle Anwendungsdomäne gedacht. Das ist verbreitet in der Telekommunikationsbranche oder auch im Finanzwesen. Aber dort wird es auch mehr und mehr von den Softwareproduktlinien verdrängt, weil das dann noch produktiver ist. Entwurfsregeln für Frameworks. Große Klassen sollten aufgespalten werden. 50 bis 100 Methoden pro Klasse sind also zu viel. Und wenn es so viele Methoden so einer Größenordnung in einer Klasse gibt, dann ist es ein starkes Indiz dafür, dass mehrere Abstraktionen in einer derselben Klasse zu finden sind. Das ist nicht gut, das ist kein gutes Design, kein guter Entwurf dann. Dann Methoden, die auf verschiedene Arten in Unterklassen implementiert werden, sollten in eigene Komponenten separiert werden. Methoden, die nicht miteinander kommunizieren, sollten in verschiedene Klassen separiert werden. Ein Beispiel aus der Medieninformatik. Ein Bild kann eine Menge von geometrischen Objekten sein. Das wäre eine Vektorgrafik, ja. Oder ein Bitmap. Das macht man dann bitte in verschiedenen Klassen. So, Nachrichten sollten an Komponenten gesendet werden, anstatt vererbungsbasiert zu arbeiten. Und das ist genau dieser studierte Übergang vom Whitebox zum Blackbox-Framework. Hier nochmal ein Beispiel. Sortierverfahren sind ja wichtig. Und hier kann man ein paar parametrisieren mit einem Elementenvergleichsoperator. Wenn ich also größer, gleich, kleiner, gleich, wenn ich das an die Sortiermethode übergebe, dann bin ich da flexibel. Und das ist dann dieses Nachrichtensenden. Und die implizite Parameterübergabe sollte reduziert werden. Ich sollte Parameter immer für die Transparenz, für die gute Lesbarkeit, Verständlichkeit explizit übergeben. Und es ist also schlechter Stil, hier globale Variablen oder Shared Memory einzusetzen. Shared Memory ist bei eingebetteten Systemen eventuell erlaubt, wo ich sehr starke Ressourcenbeschränkungen habe. Oder im Notfall dort auch über globale Variablen, da wäre es erlaubt. Im Normalfall ist das beides schlechter Stil. Jetzt noch diese Hotspots, hat man gesagt, sind sehr wichtig. Welche Ansätze kann ich da wählen, um die aufzuspüren? Wir untersuchen den laufenden Betrieb Wo ist der größte Aufwand gerechtfertigt, um Änderungen während der Laufzeit durchführen zu können? Und was ist dann ein möglicher Hotspot? Und wenn es eine Kostenexplosion gibt, dann ist das ein Indiz dafür, dass es eine unzureichende Allgemeinheit ist. Ja, dann kann ich Interviews führen mit Anwendungsexperten, ähnliche Anwendungsfälle zusammenfassen und dann die Unterschiede in Form von Hotspots beschreiben. Und ich muss hier also die richtigen Leute beschreiben, die richtigen Leute befragen. Die brauchen ein gutes Abstraktionsvermögen und mathematisch-logisches Denken. Also gesucht werden solche Entwickler, die das laufende System mitentwickelt haben, mit diesen Eigenschaften. Wir kommen schon zur Zusammenfassung. Frameworks sind ein sehr effektiver Ansatz zur Wiederverwendung. Als kleiner Nachteil kann man noch festhalten, die Integration des Framework-Ansatzes in den Softwareentwicklungsprozess, das ist recht teuer, aufwendig. Dann haben wir uns angeschaut, es findet eine Entwicklung von Whitebox zu Blackbox-Frameworks statt. Whitebox bedeutet Vererbung zur Compilezeit und Blackbox ist Komposition zur Laufzeit, was bedeutet flexibler ist. So eine effiziente Nutzung eines Frameworks kann durchaus mehrere Monate dauern und auch die Beurteilung, die Auswahl geeigneter Frameworks kann schwierig sein. Ein weiterer kleiner Nachteil bei der Frameworks-Geschichte ist, dass die Fehlerbehebung, Fehlererkennung auch schon, das Debugging schwieriger ist. Die Fehlermeldungen können dann nämlich auf Framework-Komponenten verweisen und die sind wahrscheinlich dem Nutzer, dann dem Endnutzer unbekannt. Hier noch Literatur dazu. Das war's für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Tschüss.